Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 111. Episode vom Vollinen Podcast. Und André, ich kann wirklich felsenfest von mir behaupten, ich habe mich selten so auf ein Volk gefreut wie heute. Und ich glaube, dir geht es ähnlich.
Ja, ich freue mich mega, wirklich. Und darum würde ich sagen, tun wir gerade unseren Gast begrüßen.
Ja, und ich glaube, unser Gast braucht für die allermeisten von euch keine Vorstellung. Und für die, die ihn nicht kennen, sein Name ist Stefan Küng. Und ich fasse es mal so zusammen, wie ich es gestern für meine Freundin zusammengefasst habe. Das ist ein Typ, der hat so x EM- und WM-Medaillen geholt, weiss nicht wie viele Etappen gewonnen und ist einfach einer der besten Zeitfahrer der Welt. Und darum herzlich willkommen, Stefan Küng.
Hallo miteinander.
Ja, schön bist du da bei uns im Voll-Innen-Podcast. Wir freuen uns natürlich sehr auf das, was du uns wirst können erzählen, weil einerseits bin ich sehr interessiert am Radsport, also aus sportlicher Sicht, und Oski ist natürlich ist eben der Fan von uns zwei, wo das Radgeschehen natürlich auch sehr stark verfolgt. Jetzt, wenn wir aber zuerst, bevor wir anfangen, wenn wir fragen, stimmt das wirklich, weil wo wir uns gesehen haben am Swiss Olympic Event in Paris, habe ich dich so ein bisschen schüch gefragt, ob du nicht auch gerne mal würdest bei uns in Voll-Innen-Podcast kommen. Und du hast dann tatsächlich gesagt, hey, ist das nicht der Podcast, der und der? Ich glaube, ich habe das schon mal gehört oder gehört. Stimmt das wirklich?
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe das erste Mal einen Podcast gehört, weil der Nico Stahlberg bei euch im Podcast war. Und er ist ja jetzt bei Alinghi dabei, oder? Also bei dem America's Cup Team, in der Power Group, also quasi die auf den Velos, sie haben ja das dort behandelt, also die Leute, genau, die das auch interessiert, können ja auf die Folge nachlassen. Wow. Und ich bin dort halt, ja, so ein bisschen auf der Suche gewesen, so ein bisschen, also ich habe einen Kollegen, der dort dabei ist, in der Power Group von Alinghi, und so bin ich auf einen Podcast gestoßen und dann habe ich auch noch ein, zwei andere Folgen, noch gehört kann, ja, von dem her. Kenne ich eure Stimme schon.
Ja, ich glaube,
das ist ein richtiger Ritterschlag für uns.
Das ist ein Ritterschlag für uns, wenn eine Schweizer Sportgrösse wie du das schon gehört hat. Aber eben, umso geiler, dass du jetzt da bist. Ich würde noch, bevor wir anfangen, eben den Namen voll rein. Sagt dir sicher etwas, also was es bedeutet, voll rein. Bevor wir anfangen, würden wir gerne noch von dir wissen, wenn du voll reingehst.
Also, ja, gerne, bei euch heisst das eigentlich ja quasi all in oder so. also, wenn richtig an deine Grenze gehst.
Interpretieren.
Okay, weil bei uns im Radsport-Jargon ist ja doch Französisch schon immer irgendwo präsent und darum gibt es auch den Term à bloc, also ist quasi wie die französische Übersetzung schon fast von dem, und der hat sich irgendwie durch alle Sprachen zieht sich der durch. Also weißt du, die Englischsprachigen sagen yeah, auch, ja, yeah, I was à bloc, einfach dann ein bisschen andere Betonung, und von dem her, ja, ist das eigentlich relativ klar, das ist dann, wenn wirklich der Beat Breu würde sagen, wenn du in den Lenker reinbeissen, also wenn richtig hart musst leiden auf dem Velo. Und ja, wenn du irgendwie gar nicht weißt, was tut mir am meisten weh, sind es die Arme, sind es die Beine oder einfach alles miteinander. Und ich interpretiere das jetzt so, ja.
Sehr geil, sehr geil.
Also sonst gehst du nicht voll rein, außerhalb.
Im Ausgang meinst du, oder wie?
Zum Teil, ja. Zum Beispiel, ja.
ja, ich bin zwar vielleicht ein alter Mann, aber ich bin halt doch auch schon, ja, 30 und Familienvater und so, und dann tut man so, wie soll ich sagen, seine...
Eigentlich nicht andere nicht aus, aber ja.
Nein, eigentlich nicht, aber man tut schon ein bisschen mit der Erfahrung, sage ich jetzt mal, tut man sich ein bisschen gescheiter überlegen, lohnt es sich jetzt, um wirklich, ja, voll reingehen oder nicht. Gibt es schon hin und wieder, das schon, aber sicher schon weniger, als es auch schon war, sage ich jetzt mal.
Okay.
Bist du denn gestern in einem sportlichen Kontext voll reingegangen? Also wir müssen ein bisschen Transparenz schaffen für unsere Zuhörer. Es ist Montagabend, wenn wir aufnehmen. Du bist gestern noch in Belgien gewesen. Hast einen 16. Platz rausgefahren bei einem Rennen, wo ich den Namen nicht aussprechen kann. Von dem her lerne ich das mal. Ja, Stefan, wie sind die Sensationen gewesen?
Das Rennen heisst Omloop Het Nieuwsblad für die Radsportkenner. unter unseren Zuhörern. Und das ist das sogenannte Opening Weekend in Flandern, in Belgien. Also das Opening Weekend ist eigentlich ganz einfach das erste Strassenrennen ja, von der World Tour, also von der höchsten Stufe in Belgien. Und darum ist das immer ganz spezielles Rennen, weil du merkst richtig, die Belgier, die sind so ein bisschen auf Velorennen im Zug, die sind alle voll hyped und unsere Teampräsentation war gegen Morgen um 9:30 im Velodrom in Gent und zuerst haben wir so gesagt, ja, ist sicher kein Sau dort, das ist eine Startling im Viertel ab 11 dann. Aber denkst du, das ist schon pumpervoll gewesen, das Velodrom und schon voll Partystimmung am Morgen um 9:30. Mein Fanclub war da gewesen mit 20 Leuten und so und ja, dann war ich schon, okay, gut, es gilt wieder ernst, wir sind wieder in Belgien, im Land vom Radsport und das ist so ein bisschen rundherum. Nachher ist natürlich ja, das erste Mal wieder, ja, es klingt eigentlich so ein bisschen hart, aber es ist das erste Mal wieder so richtig, richtig, ja, Velorennen gewesen. Also klar, ich bin schon eine gefahren in Portugal vorher, aber in Belgien ist es schon nochmal eine andere Nummer. Es ist halt Positionskampf vom ersten Meter, es hat recht viel Wind gehabt, darum hat es gerade auch eine Windkante gegeben, nach irgendwie 50 Kilometer, wo das Feld verrissen hat und von dem her ist es eigentlich Vollgas gewesen. Ich habe das Blick verpasst, bin hinten gewesen, und bin von dem her, wie eigentlich immer, bist immer einen Schritt hinten drin, oder du probierst eigentlich, um die Situation wieder neutralisieren, damit du kannst um den Sieg mitfahren. Das haben dann dank der Hilfe meiner Teamkollegen, das auch wieder, ist alles wieder zusammengelaufen, ja, irgendwie 10 Kilometer vom Ziel, aber nachher eben haben halt natürlich auch andere Mannschaften profitieren, dass man sich selber schon recht exponiert hat, und wir sind zwei Fahrer weggefahren, die selber, ja, haben dann den Sieg unter sich ausgemacht und hinten da ist so ein Sprinter von einer größeren Gruppe mit halt vielen, wie wir sind, Top-Sprinter und ja, das ist sicher so für mich Schwäche, ich kriege jetzt mal den Sprint und darum hat es dann nicht mehr zu mehr gelangen wie den 16. Platz. Darum ist jetzt rein vom Ergebnis her sicher, ja, ist jetzt nicht, hätte ich mir sicher anders vorgestellt, aber physisch bin ich definitiv auf der Höhe. Und ja, darum ist es doch ein gemischtes Gefühl, sage ich jetzt mal.
Okay, und wie ist denn das für dich jetzt, dass du so früh im Jahr, bist denn du schon auf physischem Level, wo du jetzt auch im Sommer wirst haben? Oder wie periodisierst du das? Bist du im Sommer noch mehr parat, als du jetzt bist?
Ja, mittlerweile, also mittlerweile ist es schon so, wenn die Saison anfängt, dann sind alle 100% parat. Also ich bin in der Vorbereitung bin ich in 3 Trainingslager gewesen, unter anderem auch als 3-wöchiges Trainingslager, zuerst in Teneriffa und nachher in so einem Hotel in der Nähe von Valencia, wo so Höhenzimmer hat, also wo nachher auf der simulierten Höhe bist.
Ah, hure geil,
und das machen, ja. Und das machen die meisten heutzutage, oder? Also die meisten machen Höhentrainingslager vor der Saison, haben irgendwie 3 Teamcamps und so, also es kommen da eigentlich wirklich alle raus und sind voll ready. Ja. Und von dem her ist oft so, dass man eigentlich Anfangsjahr ja schon voll parat ist. Ich sage jetzt mal so, vielleicht verliert man im Verlauf des Jahres ein bisschen Gewicht. Also das ist nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie noch mit einem Bierbauch aus der Winterpause kommt, überhaupt nicht. Aber im Winter schafft man halt mehr noch so ein bisschen im Gym. Man macht vielleicht ein bisschen polysportive Sachen. Und jetzt gerade ich bin eigentlich eine Person, wo nur die Handelscheibe anschauen und habe schon irgendwie einen Bizeps. Und durch das, ja, habe ich einfach 2-3 Kilo Muskelmasse noch mehr, wo dann halt im Laufen, ja, weil eigentlich immer meistens auf einem Defizit läuft, wo dann halt wieder wegschmilzt, oder? Mhm. Und darum kann es schon sein, dass jetzt Anfangsjahr auch eigentlich die Leistungswerte absolut höher sind, aber du fährst dann schon ein bisschen schneller noch mit dir, ja, weil halt einfach ja, auch noch ein paar Kilo leichter dann bist. Mhm.
Ja, finde ich mega spannend. Das Gewicht werden wir später auch noch kurz ansprechen von dir. Eben für die, die es nicht wissen, du startest für die französische World Tour Mannschaft Groupama FDG, wenn ich es richtig sage auf Französisch. Ja, in letzter Zeit hat es dort auch größere Veränderungen gegeben. Der berühmte ist natürlich der Thibaut Pinot, der ja zurückgetreten ist. Oder auch der Arnaud Dümach, wenn ich es richtig sage. Ja, und es ist ein bisschen eine neue Ära sozusagen jetzt aufgekommen, wo du eigentlich auch eine neue Rolle spielst. Jetzt, wie hat sich deine Rolle durch ja, die Veränderungen von der Vergangenheit verändert?
Ja, es ist sicher so, Thibaut und der Arno, das sind die zwei grossen Aushängeschilder gewesen von dem Team in den letzten über 10 Jahren. Also die haben beide ihre ganze Karriere in dem Team verbracht. Der Thibaut ist zurückgetreten, der Arno hat dann zu einer anderen Mannschaft gewechselt. Und ja, jetzt ist halt so ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen ein Vakuum, das entstanden ist. Also nicht jetzt unbedingt physisch, weil ja, in den letzten Jahren, der Thibaut hat letztes Jahr ganz ein gutes Jahr gehabt, aber die 2 Jahre vorher hat er eher mit Verletzungen und Krankheiten und so zu kämpfen gehabt. Und physisch sind andere Fahrer, wie zum David Coutu schon, ja, mindestens so gut gewesen. Aber es ist halt noch anders, als einfach Sportliche ist halt also die Ausstrahlung, oder? Sie sind so die Identifikationsfigur gewesen von dem Team, auch gegen aussen. Der Thibaut nochmal ungemein mehr als jetzt ein Arno, weil er halt einfach, ja, mit seiner Fahrweise und seinem Charakter und so ein riesen Fan, gemeint hat, auch nicht nur in Frankreich. Und das nervt mich schon ein bisschen, aber man merkt halt auch, jetzt kommen die Jungen, also wir sind ein mega junges Team, wir haben über 10 Fahrer, die, glaube ich, 22 oder jünger sind, im Kader. Und ich bin jetzt halt einer von der Routinierten, ich gehöre schon zu den älteren Team mit 30. Und halt auch, ja, sage ich mal so, vom Palmarès her bin ich halt einer von den Fahrern, die schon, ja, sag ich mal, ein rechtes Palmarès hat, wo eben
Ja.
auch sehr viele Erfahrungen hat. Ich bin schon auf dem Podest gesehen bei Paris-Roubaix, bin schon 7 Mal Tour gefahren. Ja, schwierig zu sagen, ich habe schon ziemlich alles gesehen in dem Metier. Und dementsprechend ist halt auch meine Rolle, das erstens mal weiterzugeben, aber halt auch, ja, ich halt wirklich auch voll die Leaderrolle übernehmen, auch noch bei mehreren Rennen. Und halt eben nicht nur physisch, sondern halt auch, ja, mit dem, was halt zwischen drumherum dazugehört.
Also ich finde es lustig, weil ich habe den Thibaut Pinot schon kennt vom Namen her, aber letztes Jahr vor allem durch die Tour de France Unchained Doku, wo du ja auch vorkommst, ist er mir noch ein bisschen mehr ja, oder ein bisschen näher gelegt worden, wenn man das so sagen will. Und was mich wundern nimmt, Stefan, eben jetzt bist du ja so quasi in seiner Rolle, so ein bisschen als Teamleader. Meinst du, es gibt schon die ersten Regisseure oder Direktoren im Hintergrund, wo denken, okay, jetzt machen wir Erfolg mit dem Stefan?
Also Stand jetzt weiß ich nicht, ob wir überhaupt schon dabei sind oder ob wir wieder dabei werden sein bei der nächsten Netflix-Staffel. Weil es wird wieder eine geben, aber sie suchen sich natürlich auch, ich meine, schlussendlich ist klar, der Sport findet statt, aber sie machen ja Showbusiness irgendwo durch, Entertainment, und dementsprechend müssen sie gute Storys finden. Und letztes Jahr ist die ganz klar da gewesen, eben Thibaut Pinot, letzte Tour de France und so. Ja, jetzt natürlich genug Zeug geht zum Filmen. Und da ist jetzt sich als Team, oder? Da ist immer ein Dialog auch mit Netflix, wo das Team muss, oder wo das Team halt, ja, Gespräche hat mit den Regisseuren und so. Hey, die Regisseure sagen, ja, was haben wir uns quasi zu bieten? Und so werden dann schon verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet. Und ich sage es jetzt mal so, eine von diesen Möglichkeiten auch ist, ja, dass über mich etwas gemacht wird, aber mehr zu
Okay.
dem weiß ich noch nicht. Also vielleicht. Vielleicht wird ich noch ein Netflix-Star, aber vielleicht auch nicht.
Das wäre wär geil,
So
oder?
wie, so wie der Stefan Wiesegger in der ersten
Ja.
Staffel, ja,
Ja,
wirklich einen
voll.
riesen Auftritt gehabt
Ja, aber was mich wundern nimmt wegen Netflix, wenn wir schon dabei sind, ist es nicht komisch, wenn die Kamera immer dabei ist und du plötzlich dir zweimal musst überlegen, was du sagst und wie du es sagst und wie du auftrittst?
Also, wir haben das schon immer oder schon öfters gehabt. Also, im 2019 hat France Télévision über uns an der Tour de France ein Doku gemacht, wo auch eine Stunde lang war, wo sie ausgestrahlt worden ist. Und da haben wir den Kameramann die ganze Zeit dabei gehabt. Am Anfang bist du mega zurückhaltend. Und irgendwann fängst du auch wie so eine Beziehung aufbauen. Und dann merkst du, der ist nicht da, um dir zu schaden, sondern
Okay.
der ist eigentlich da, zum. Ja, wir haben eigentlich beides das Gleiche gegeben. Und so ist es auch mit den Netflix-Jungs gewesen. Wir sind wirklich mega zugänglich und du hast irgendwie gemerkt, ja, wir sind nicht irgendwie Feinde oder so. Es ist nicht so, wie sage ich, keine Ahnung, wenn
Mit
eben irgendwie
Journalisten.
aufdringlich. Hast jetzt du gesagt, aber ja, wenn irgendwie aufdringliche Journalisten kommen und mühsam sind oder so. Sondern sie sagen auch, hey, look, das, was da ihnen passiert, 99% oder nein, 99,9% wird gar nicht ausgestrahlt und eben, wir sind nicht da, um irgendwie suchen, oh, wo könnte sich noch irgendwie eine gute Story geht raus oder so. Nein, sondern sie sind einfach da und sagen, hey, wir wollen coole Stories überbringen, wir wollen, und wir arbeiten mit euch zusammen. Und das merkst du auch bei Netflix mega. Es geht nicht irgendwie darum, zum Polemik oder so zu machen, sondern es geht ihnen darum, eben zum Entertainment zu generieren und halt so ein bisschen das überbringen, was die Tour de France so viel macht. Und von dem her bin ich sehr, sehr positiv dem Ganzen gegenüber eingestellt, weil ich sage halt auch, hey, es gehört dazu, unser Sport verändert sich, also eben auch mit den modernen Medien und so. Früher noch hat es einfach irgendwie das SRF gegeben oder Eurosport und dann hast du dort deine Tour de France Übertragung geschaut. Heutzutage gibt es so viele verschiedene Kanäle und du musst auch viel mehr Hintergrund-Content bieten und so. Und das ist gerade so viel wert, wie wenn du einfach Rennen gewinnst und nachher auf der Titelseite bist von L'Equipe oder so. Und von dem her, ja, geht es in meiner Meinung noch nur in eine Richtung. Ja.
Ist das eine Meinung, die nur du so hast, oder ist das wirklich so durch das ganze Fahrerlager so durch?
Nein, es sind sicher nicht alle die Meinung wie ich. Gerade jetzt auch im Staff gibt es zum Teil auch Schwierigkeiten, oder? Weil es ist wie etwas, also klar, ich habe gesagt, wir haben es schon gehabt, aber es ist wie auch nochmal etwas Neues, oder? Und der andere, der war irgendwie ein Typ gewesen, der war mit seiner Kamera gewesen, weil das Mikrofon drauf gehabt, aber der ist eher so ein bisschen. Irgendwann ist der wie so akzeptiert gewesen, bei denen von Netflix, die kommen dann halt und die haben Tongeräte und so, die sind sicher irgendwie jetzt Dritte. Und eben am Anfang ist so mega, hast du gemerkt, die einen haben es gut gefunden und bei den einen ist es eher so gewesen, oh, die tun wie, das ist ein zusätzlicher Stress, der da kreiert wird und so, eben du hast immer das Gefühl, du bist beobachtet. Und ja, schlussendlich haben nachher auch das Kommunikationsteam jetzt für so ein Mannschaftsende von der Tour de France Meinung eingeholt bei uns und gefragt, hey, wie haben die es denn gefunden? Dann hat jeder einen Fragebogen auswerten. Und die Ergebnisse sind nachher auch mit uns geteilt worden. Und darum weisst du halt, dass nicht alle die gleiche Meinung haben. Aber ja, eben schlussendlich merkt man halt auch, dass es, oder halt auch die Rückmeldung von den Sponsoren ist halt sehr, sehr positiv. Und ich glaube, ich muss mich halt auch noch wieder dran gewöhnen, oder? Also, ja, ich habe gesagt, ich gehöre zu den Älteren mit irgendwie 10 Jahren Berufserfahrung. Aber es gibt natürlich Mechaniker oder sportliche Leiter, die sind schon 20, 30 Jahre dabei, oder? Und dann ist natürlich schon schwierig, ja, wieso? Früher hat man immer alles so, nicht geheim gehalten, aber hat man auch geschaut, hey, der Teambus, das ist wie sie fahren in die Garderobe, da kommt niemand rein, das ist so ein der Bereich für die Fahrer und eben für irgendwie die Sportdirektion und alle anderen, die nicht verlaufen. Und jetzt öffnet man halt die Türen, oder? Also, und das merkst du halt schon, ist nicht für alle gleich einfach.
Was mich da wundern nimmt, im Sport gibt es ja sehr oft Locker-Room-Talk. Und man sagt ja immer, was in der Garderobe passiert, bleibt in der Garderobe. Hat sich das verändert?
Ja, also das ist, ja, nein, das ist schon so, weil die Mikrofone, die hängen, also wir haben wie so ein Tech-Fächel überwandt und hängen jetzt die Mikrofone hin, dann siehst du die Mikrofone. Und am Anfang sind wir so, oh Scheiße, das Mikrofon ist da und so. Und das ist eigentlich so, wenn nicht für die Leute reingekommen sind, haben sie die Mikrofone reingehängt. Und wenn sie rausgegangen sind, dann haben sie wieder mitgenommen. Und ich muss mir da vorstellen, Netflix ist irgendwie von der ganzen Zeit, wo wir im Bus waren, sind es vielleicht, ja, also, ja, verhältnismäßig nicht mal 10% von der Zeit sind drin gewesen. Nein, noch weniger, sehr wahrscheinlich. Mhm. Und dann hast du noch genug Zeit, um über alles andere zu reden. Aber ja, sicher ist, wenn die Mikrofone drüber hängen, ja, dann sagst du vielleicht nicht gerade alles, was du sonst sagst. Weil es ist natürlich so, wir enttönen die Scheibe in unserem Bus, oder? Mhm. Und dann ist es auch bei mir gesehen raus, aber die Leute sind nicht rein. Und nachher habe ich natürlich auch schon ein bisschen gelästert und ein bisschen, ja.
Ja.
Halt, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie sie halt ja. Eben da der Locker-Room-Talk so ein bisschen abgeht. Ja.
Redet ihr eigentlich auf Französisch oder ist Englisch eure Hauptsprache im Team?
Also in der Vergangenheit war es definitiv Französisch gewesen. Also ich habe mehrere Tour de France gemacht, wo ich der einzige Fahrer war, der nicht Muttersprache Französisch hatte. Und dann ist der Fall eh klar.
Ja.
Und mittlerweile merkst du halt, das Team ist internationaler geworden. Und wir haben halt jetzt auch mehrere Fahrer, die gar kein Französisch mehr können, oder? Also wir haben sicher 3-4 Fahrer im Team, die können noch kein oder können gar kein Französisch. Und dann ist halt je nachdem, mit welcher Gruppe du unterwegs bist, wird zum Teil Englisch geredet. Also in der Klassikergruppe wird jetzt schon fast mehr Englisch geredet als Französisch. Ja, aber noch kann es sein, dass eben auf einem Rennen bist, wo wieder mehrheitlich Französisch ist. Drum. Ich würde sagen, Französisch ist definitiv noch Teamsprache, das ist so. Aber das Englisch ja, schleicht sich auch immer mehr und mehr rein.
Ja, du hast nochmal angetönt, eben das Team hat sich stark verändert. Haben sich Ziele damit auch verändert, die ihr jetzt als Gesamtteam so jetzt in dieser Saison oder in der Zukunft habt?
Ja, das Ziel ist natürlich immer, sich irgendwie zu verbessern. Und man merkt halt auch in den letzten Jahren, ist das World Ranking mega wichtig war, weil das halt so ein bisschen wie die Währung ist. Ja, wo steht unser Team im Verlauf der Saison? Weil eben, es kann halt sein, dass an der Tour de France der Leader ausfällt oder was sie war, einen Einbruch hat und nachher bist du irgendwo weg vom Fenster. Aber dafür, wenn der Rest vom Jahr gut läuft, oder, dann, ja, dann ist eigentlich trotzdem, gehörst du zu den besten Teams, obwohl es vielleicht an der Tour de France nicht ganz aufgegangen ist. Und darum wird das Ranking schon immer wie mehr als Währung auch genommen. Und nachher, jetzt sind wir, glaube ich, siebter gewesen letztes Jahr. Und dann streben sie natürlich einen Platz an oder den besten fünf. Von dem her merkst du immer, ja, das Team wird sich auch immer weiterentwickeln, oder? Das merkst du. Du merkst aber auch, dass immer wie mehr Geld in den Sport in den Hund. Also es gibt immer mehr so Superteams, wie UAE, Ineos, Visma oder Little Trek, jetzt neu dann auch Red Bull bei Bora. Das sind einfach Teams, die haben doppelt so hohe Budgets, oder, wie wir. Und dann merkst du halt schon auch, die Jungen, die sind wie mit dem gross geworden. Wo ich Profi geworden bin, hast du 3 Jahre unterschrieben in dem Team und nachher ist das zuerst mal um deine persönliche Entwicklung gegangen. Weil du hast irgendwie angefangen und hast vielleicht schon alleine gut am Anfang, aber du bist schon immer noch so in der Lernphase gewesen. Nach 2, 3 Jahren hast du dann mal so einen Leaderstatus bekommen. Und die Jungen, die sehen das vor bei dem Pogacar, ein Evenepoel, die hochgekommen sind und gewonnen haben bei den grössten Rennen. Krass, und dementsprechend ja. Kommen die Uhren mit dem Anspruch, oder? Also die kommen nicht und sagen, ja, ich bin jetzt mal Neoprofi, ich schaue jetzt mal, wie es so ein läuft, sondern die kommen rauf, die wollen Rennen können. Und wenn sie irgendwie 3, 4 Rennen können, haben, dann, ja, dann kommen sie mit ihren Agenten und sagen so, entweder wird mein Vertrag verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht, keine Ahnung was. Oder sonst bin ich weg, oder? Mhm. Und das merkst du, da gibt es wirklich eine Veränderung in diesem Sport, wo halt einfach so passiert, ja.
Musst du da amigs als Leader auch mal einschreiten und die Jungen zurechtweisen?
Du, ich sage immer, hey, schau, wenn ihr Fragen habt, ich gebe Ballesauskunft und so, ich sage euch nicht, was wir müssen machen, aber ich kann euch nur von dem erzählen, was ich gemacht habe, die Fehler, die ich gemacht habe. Oder halt, ja, wie ich es gesehen habe. Und die einen sind mega, können es mega gut annehmen und andere, die wissen ganz genau, was, oder haben genau ihren Kopf und ziehen das so durch. Und es gibt ja verschiedene Typen, es gibt ja so Typen, die suchen mega nach Ratschlägen. Und es gibt Typen, die müssen zuerst, also sind so wie nach dem Stil, hey, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand und dann musst du zuerst mal den Kopf anschlagen, dann merkst du, ah, da ist ja wirklich eine Wand. Oder, und, ja, drum.
Du Brüner gewesen?
Ja, definitiv der Zweite. Also, ja. Wir haben auch Leute, dass sie was für Ratschläge gehen und ich habe mir gedacht, ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe mit dem Kopf durch die Wand, hast du nachher bezahlt. Also, ja.
Was ist ein Ratschlag, den du bereust, nicht früher angenutzt hast?
Ja, ist schwierig zu ausdrücken. Also ich bin, würde sagen, über ehrgeizig gewesen, oder so ein die Risikoabwägung, oder? Also dass ich mir merke, hey, wenn lohnt es sich, wie viel Risiko zu nehmen. Also irgendwie als Beispiel haben sie, ja, also zum Beispiel das Beispiel 2016 Schweizer Meisterschaft, ist im Wallis gewesen, wir haben uns über die letzten 2 Jahre haben wir alle Qualifikationswettkämpfe mit dem Bahnvierer bestritten, haben uns so für Rio qualifiziert gehabt. Und das war eigentlich das grosse Ziel im Sommer. Und dann war ich in der Schweizer Meisterschaft auf der Strasse, einen Monat vorher. Und es war so viel absehbar gewesen, dass wir das letzte Rennen sein, vom ganzen Lara halt, bevor dann Tour de France Olympische Spiel ist. Und dann bin ich dort als junger, 22-jähriger Profi, und bin ich so gewesen, hey, ich, ist meine letzte Chance, um quasi noch den ganzen Lara mal zu bezwingen im Rennen. Und ich bin dort so übermotiviert an den Start gegangen und habe auch wirklich, ja, unnötige Risiken genommen, bin dann schwer gestürzt und habe dann die Olympischen Spiele verpasst und alles. Und das ist ein Punkt, wenn ich dann zurückgehe, meinem eigenen, meinem Jünger, ich sage, hey, jetzt chillst du heute einfach mal, weil Schweizer Meister wirst noch in deiner Karriere noch x-mal. Und es lohnt sich nicht, weil, also nicht gegen die Schweizer Meisterschaft, aber die Wichtigkeit von einer Schweizer Meisterschaft ist verhältnismäßig nichts. Ja. Also, wenn wir jetzt nicht falsch verstehen, aber im Gegensatz zu Olympischen Spielen, Tour de France, Weltmeisterschaft etc. Und dort alles riskieren, was in dieser Abfahrt, da holst du keine Zeit raus, oder? Und das würde ich nie mehr so machen. Aber ich habe das wie müssen lernen, weil ich mich dort wie so ein bisschen, sehr wahrscheinlich unbesiegbar gefühlt habe, also so ein bisschen invincible, wie man sagt auf Englisch, oder so. Bei mir kann nichts passieren, ich habe das schon im Griff. Und ja, Sepp würde ich gerne wieder, aber ich sage jetzt kurz dazu, oder? Also das ist ein Teil von meiner Karriere. Genau, ja. Und
ja. Ja, also es ist wirklich, auf das kommen wir später auch noch zurück, wegen dem Mentalen, wegen diesen Stürzen. Was mich noch schnell wundernimmt, bevor wir weitergehen im Thema, eben so ein Teammitglied sein von so einem grossen World Tour Team, das ist mit viel Romantik verbunden, auch irgendwie. Wie fühlt es sich für dich so in der Realität an? Weißt du, was ist so... Ist es zum Teil wirklich auch einfach nur geil, aber also das weiss ich, das ist es wahrscheinlich nicht. Was ist so für dich, ja, so das, wie fühlt es sich an?
Ja, also ich glaube, ich muss sich zum Teil schon immer wieder bewusst sein, hey, es ist immer noch der Bubentraum, der letzte. Also ja, ich habe mal irgendwie angefangen, Velofahrer, als ich 10 war, weil ich es einfach cool gefunden habe. Und ich habe mir dann gar nicht ausgemalt, dass ich machen die Profi sein, das ist so weit weg gewesen. Und jetzt bist du Teil von dem Business, oder? Und gehörst noch zu den, ja, zu den Besseren in dem Business. Und das ist schon, ja, eben hin und wieder musst du halt wieder so ein bisschen bewusst werden, hey, das ist mein Beruf und es ist richtig geil, dass das mein Beruf ist. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass nur immer eben, wie soll ich sagen, es hat halt auch ganz klar seine Challenges, oder? Also Veloprofi, ich glaube, das ist ein guter, nicht anders. Das ist einfach ein 24-7-Job. Also es ist nicht einmal, dass du 24-7 auf dem Rudergerät hockst oder auf dem Velo, logischerweise nicht, aber halt, es hockt halt immer in deinem Hinterkopf, oder? Also bei allem, was du machst, wenn du irgendwie an einem Fasnachtsumzug gehst, an deinem Ruhetag, mit deinem, oder jetzt bei mir mit der Familie, dann weißt du, oh ja, wenn ich jetzt lange auf der Beine stehe heute, dann wird es morgen das Intervalltraining nicht einfacher und so. Und wenn du irgendwie an ein Familienessen gehst, ne, dann fahre ich irgendwie mit dem Velo hin und mit dem Velo wieder zurück, damit du das Training noch reinbringst und so. Und dann ist, wenn du es irgendwie nicht machst, dann hast du ein mega schlechtes Gewissen, dass quasi, ja, jetzt kannst du das Training durchziehen und wenn du es machst und nicht läufst, dann bist du irgendwie nackt irgendwie auch ein bisschen an dir. Und so, ich glaube, so ein bisschen das eben, das halt immer so ein bisschen auf dem Packträger hockt und dir immer so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, wir sind so dauergetrieben, also während der Saison, oder? Also zumindest fühlt sich das bei mir so ein bisschen an. Und weil ich halt auch ein Leader bin, oder, von der Mannschaft und so, sage ich eigentlich, ich mache es nicht nur für mich, oder? Ich mache es eigentlich für das ganze Team. Und ich kann mir nicht erlauben, zum einen Day off zu haben, oder? Also, wenn ein Helfer, keine Ahnung, einen schlechten Tag hat oder so, ja, dann kann man vielleicht irgendwie kompensieren. Aber wenn halt du der bist, der muss liefern, dann kann man den halt nicht kompensieren, oder? Und ja, das sind so Herausforderungen, aber ich glaube, das ist ja auch der Grund, wieso, ja, dass es halt auch schwierig ist, um eben auf dem Level können bestehen, weil es halt, ja, mehr noch braucht, das einfach irgendwie starke Beine. Wie bitte?
Du bist nicht am Abend um 6 Uhr fertig, wenn du heim ankommst und dann kannst du vor dem Fernseher hocken und chillen, aber ja.
Aber eben, bei mir ist, also ich sehe es so, es ist 95% geil und 5%, ja, denkst du eigentlich so, okay, ja, gut, dann muss ich jetzt halt durch.
Aber, das ist ein sehr gutes Verhältnis, würde ich sagen.
Ja, absolut, Work-Life-Balance stimmt.
Okay, das ist schon mal gut. Ja, zum vielleicht das nächste Thema anreissen, sind eben so ein bisschen deine Stärken bei den Frühjahrsklassikern. Wo zum Beispiel eben Strade Bianche oder Paris-Roubaix. Ja, auf welche Rennen diese Saison freust du dich am meisten? Und ja, zum Beispiel, wie wählst du das aus? Also ich weiss, eben, dein Gewicht ist sicher ein Faktor bei der Wahl oder von deiner Fähigkeit, oder? Also du wirst nie irgendwie können bei Tour de France, also verstehe mich nicht falsch, irgendwie eine Bergetappe gewinnen, nehme ich jetzt mal an, mit 83 Kilo. Ja, wie tust du das so ein bisschen auswählen und machst es nach Freude oder nach, okay, dort kann ich am meisten rausholen?
Also das Rennprogramm wird eigentlich festgelegt im Team, zusammen mit, jetzt in Absprache mit mir, eben weil ich halt eine von der Leader bin, auch im Team, kann ich mein Rennprogramm auch stark mitbestimmen. Grundsätzlich haben das Team und ich relativ ähnliche Vorstellungen. Ich bin jetzt ein Typ, oder, wo halt in der Frühlingsklassiker sehr, oder ich sage jetzt mal so, meine Stärken eben sind Frühlingsklassiker, sind Zeitfahren, ja, und halt schwere Eintagesrennen. Und dementsprechend wird halt auch geschaut, dass ich viele Rennen auf dem Programm habe, wenn ich halt meine Qualitäten voll ausspielen kann. Und nachher kommen halt auch Teaminteressen hinzu, oder? Sagen wir jetzt, wie im Frühling gibt es ja die zwei Rundfahrten, Paris-Nizza, Tirreno Adriatico, die finden in gleicher Woche statt. Und dann ist halt immer so, ja, will ich jetzt von diesen beiden Rennen fahren, oder? Weil das Team würde mich vielleicht lieber auf Paris-Nizza schicken. Wir sind ein französisches Team, ein französischer Sponsor. Das ist Paris-Nizza rein vom Medienwert her und so viel wichtiger als in Tirreno Adriatico. Es hat ein Teamzeitfahren, wo halt wichtig ist, noch nicht für das Gesamtklassement, wo ich halt im Team sehr, sehr viel würde bringen. Am Tirreno Adriatico hingegen hat es irgendwie ein Einzelzeitfahren, wo halt, ja, wo ich auch könnte, eine Etappe gewinnen. Und so tut man dann halt immer so ein bisschen aufwiegeln gegeneinander. Und jetzt zum Beispiel das war mein Wunsch, dass ich wieder mal Tirreno Adriatico fahre, anstatt Paris-Nizza. Und das Team ist mir dann quasi dort wie auch entgegengekommen, oder? Weil, hätte jetzt Teams Programm gemacht, hätte gesagt, du fahrst Paris-Nizza, und Punkt. Aber dort sind sie so ein bisschen entgegengekommen, weil mein Programm, sage ich jetzt mal so, ist so aufbauen, Ziel Nummer 1 ist im Frühling Klassiker. Natürlich die zwei grössten sind Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix in meinem Fall, wo ich in den letzten beiden Jahren eigentlich immer, oder ich glaube, 6., 5., 3., 5. war, irgendwie so, also ganz vorne, um den Sieg mitfahren. Und darum ist halt das Ziel, ja, dort wirklich mal eins abzuschiessen oder sicher das Podest oder so. Und dann ist das eigentlich das Hauptziel. Und so die ganze Frühlingsvorbereitung wird auf die Rennen hingeleitet, oder? Eben jetzt, wo fangst du an? Jetzt in meinem Fall eine ganze Rundfahrt in Portugal, dann kommen die ersten Rennen, dann kommt eben die Rundfahrt. Nachher kommen die anderen Klassiker dann im Hinblick auf Flandern-Roubaix. Und dann ist die zweite Phase bei mir der Saison mit dem grossen Ziel Olympische Spiele in Paris. Entsprechend wird halt die Vorbereitung so geleitet, oder? Das Höhentrainingslager, lange Vorbereitung. Nachher eine Tour de Suisse, um wieder in den Rennrhythmus zu kommen. Dann Tour de France. Sicher hast du da auch eine Teamrolle, aber hast halt auch wie auch die Rolle, hey, bist du am Vorbereiten auf Paris. Plus hast du das Zeitfahren in der ersten Woche, wo mir sehr gut liegt. Dort am besten den Vogel abschiessen. Und nachher in der zweiten, dritten Woche auch zum Teil ein bisschen Kern sparen, dass du dann bei Olympischen Spielen ready bist und noch genug Energie im Tank hast. Und dann das dritte Saisonziel, das grosse, ist halt WM in Zürich, Heim-WM. Und dann schauen wir halt auch dort wieder den optimalen Aufbau so anzulegen. Und dann schauen wir das mit dem Team an, hat man so ein bisschen selber Präferenzen, aber ja, irgendwie ist es relativ klar, in meinen Stärken und meinem Fahrerprofil sieht mein Jahresprogramm fast immer gleich aus. Also, ja, ich bin schon 10 Jahre Profi, aber ich bin immer die gleichen Rennen gefahren.
Scheisse, dass man manchmal ja, dass jetzt nie wird in der Tour de France vor im Gesamtklassement mitfahren, bis am Schluss.
Ja, also ich bin ein Fahrer, der extrem gerne bergauf fährt am Training. Also ich finde es eigentlich absolut geil, nur die Pässe fahren und so, aber Genetik oder wie auch immer ist halt da nicht so auf meiner Seite, weil ich halt über 83 Kilo bin, wenn ich in Topform bin. Und dann hast du einfach keine Chance. Also da kannst du die höchsten Wattwerte fahren, wo du willst. Du musst um die 70 Kilo musst maximal sein, wenn irgendwie willst du eine Chance haben, zu dem Bundesstil einen riesen Motor haben. Damit könntest du an einer grossen Rundfahrt im Gesamtklassement etwas mitreden. Und das geht einfach nicht, oder? Vor 2 Jahren habe ich mich und alle anderen überrascht. Also hätte ich nie gedacht, dass ich an so einem schweren Parcours so weit führen fahre. Ich bin dort 5. Mal im Gesamtklassement. Und bei kleinen Rundfahrten geht es schon, aber jetzt bei einer Tour de France oder so, keine Chance. Und das ist einfach so. Und dann musst du halt, du musst dich auf deine Stärken konzentrieren, oder? Das ist zum Teil bei meinem Fall schon ein bisschen kritisch, weil ich halt, eben, ich bin sehr, sehr guter Zeitfahrer oder Weltklasse Zeitfahrer. Bei Weltklasse in Eintagesrennen ist wäre, komme aber auch relativ gut darauf, dass ich bei kleinen Rundfahrten auch in Top 5 oder auf der Best fahre oder so. Und dann musst du halt zum Teil selber ein bisschen Gnade haben. Oder dann sagt halt das Team zum Teil, hey halt, du gehst jetzt an die Rundfahrt, Ziel ist nicht, dass du jeden Tag voll fährst, nur damit du irgendwie kannst fünften oder dritten werden im Gesamtklassement, mhm. sondern es ist wichtiger, Long-Term-Goals im Blick haben und dann so aufbauen, oder? Weil, wenn ich die Vorbereitung in den Sommer und sage, hey, mein Ziel ist irgendwie Tour de Suisse gewinnen, dann leist ganz anderen Fokus und so, als wenn du sagst, mein Ziel ist, zum Olympiasieger werden, Zeitfahren in Paris, oder? Dann spielt es da keine Rolle, wenn 2 Kilo schwerer bist. Wenn es pure Power ist, dann nimmst du die 2 Kilo gern, oder? Mhm. Und so musst du halt, ja, musst halt genannt haben, um halt dich auch spezialisieren, weil im modernen Radsport wird es nicht einfacher zum Rennen gewinnen, weil halt alles viel professioneller geworden ist oder immer noch wird. Es wird immer mehr analysiert, optimiert und früher haben es wenige gemacht, jetzt machen es schon fast alle. Und dann musst du halt wirklich deine Nische auspicken, wo halt wirklich top ist.
Ja. Und was ich nachgelesen habe, ist, deine Nische, die du dir ausgewählt hast, dieses Jahr sind die Kopfsteinpflaster.
Genau, also im Frühling, ja, ist definitiv ja. so. Also mein das Rennen, das ich am liebsten gewinnen will, wo man am besten sich zugeschnitten ist auf meine physische Fähigkeit, ist bei Europa. Und das ist schon...
das ist geil, ja. ja. Das wär wirklich mal so, also wenn jetzt könntest wählen, das ist jetzt vielleicht ein eine schwierige Frage, aber Olympiasieg oder Paris-Roubaix?
ja, also eben, ich glaube, Olympiasieg ist wie noch mal grösser als ein Sport selber, also jetzt als der Radsport selber. Ja. Oder nur als Sport als allgemein. Ich glaube, wenn du sagst, hey, ich bin Olympiasieger, dann musst du nicht mehr, dann hast du schon alles gesagt, oder? Mhm. Weil egal, ob jetzt Olympiasieger in welcher Sportart auch immer. Es ist einfach ein Leistungsausweis, wo jeder damit etwas anfangen kann. Und Paris-Roubaix ist natürlich im Zirkus vom Radsport ist das eine Riesennummer. Oder wenn der Stein bei dir auf dem Salontisch steht, ja, dann ich würde sagen, weiss jeder Velofahrer, ja, okay, der ist ein richtig zäher Hund, der kann etwas. Ja, selber ist sicher der grösste Bubentraum gewesen. Also ich habe früher noch von Paris-Roubaix geträumt, als dass ich von einer olympischen Goldmedaille geträumt habe, das sicher. Aber eben, weil halt, ja, nicht nur im Radsport unterwegs bist, eben, mein André, wir haben das ja auch gesehen, das letzte Mal in Zürich am Olympiatreffpunkt. Und nachher ja, kommst du ja. auch bist so mit anderen Sportlern und Sportlerinnen im Kontakt und Austausch. Und bei vielen Sportarten geht es nur um die Olympischen Spiele, oder? Und von dem her merkst du halt schon halt auch die Wichtigkeit, wo der Event halt auch hat, oder?
Ja, das finde ich schon noch das Geile beim Velofahren, eben, dass du wie auch auf einem anderen Weg kannst zu einer Legende werden. Bei uns kannst du das halt wirklich eigentlich nur mit einem oder mindestens eine Medaille an den Olympischen Spielen.
Ja, ja. Was mich aber noch wundern nimmt zu Paris-Roubaix, ihr fahrt ja neben dem Kopfsteinpflaster auch neben der Straße, also neben der Stein fast schon im, ja, auf dem Gras. Wärst du eigentlich auch ein guter Cyclocross-Fahrer, Stefan?
Ja, also ich werde es ausprobieren, aber ich glaube, so Quell oder Cyclocross eher weniger. Ich habe das Gefühl, dass es etwas von der Technik her, dass man als Bub anfangen ja, um im Sand und in all diesen speziellen Bedingungen können bestehen. Aber ich glaube, für die Gravel-Rennen, die jetzt immer wie mehr kommen, das wäre definitiv etwas für mich, 100%, weil ich würde sagen, ich bin eher ein physischer Velofahrer. Es gibt ja verschiedene Fahrertypen und ich bin halt wirklich einer, der es über die Physis macht. Darum ja, ist die Zeitfahrer einfach, oder? Dann musst du quasi einfach der schnellste sein, gerade in der Zeit. Und es gibt halt auch andere, die taktisch sehr, sehr gescheit sind. Die sind auch super Velofahrer, aber die haben halt taktisch haben die so ein gutes Auge, zum Beispiel Philipp Schilbert, mhm. der ist taktisch ist für mich das eine der besten Rennfahrer gewesen. Der hat einfach die Rennsituationen so gut können spüren und lesen. Und ist halt so ein Schlaufuchs, oder? Und da muss ich ehrlich sein, die Gewissenheit, die fehlt mir zum Teil auch ein bisschen, oder? Und jetzt sagen wir bei der Gravel-WM und so, das ist halt viel mehr einfach physisch. Und ja. das wird mir so eher ein bisschen entgegenkommen.
Jetzt ist mir ganz eine spontane Frage in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, eben verschiedene Fahrertypen. Wenn du jetzt müsstest den perfekten Allrounder zusammenbauen, von wem würdest du welches Element nehmen?
Ja gut, wenn jetzt so den Superhuman würdest machen, oder? Und sagen, der beste Sprinter, dann würde ich irgendwie den Sprint nehmen von Jasper Philipsen. Dann so der Punch von Mathieu Van der Poel. Dann die Bergfahrqualität irgendwie von einem Vingegaard. Zeit oder so ein bisschen Rollerfähigkeiten,
Sag dich selber.
ja. Ja, nehme ich jetzt
Geil, hast du schon mal etwas?
mich. Also ja, da habe ich mich jetzt drauf geklopft. Und was brauchen wir noch? So Körpergröße 1,85 oder 1,83, irgendwie 69 Kilo. Gutes Verhältnis, Aerodynamik, Power. Du kannst in
Definiert
allem
Purpose.
Terrain, kannst alles gewinnen.
Sehr geil.
Ja.
Ja.
Und das ist fast schon Tadej Pogacar, oder wenn du so redest, da. Und der Tadej kann eigentlich fast alles gleich gut in die Beste.
Das ist schon witzig, ja.
Ja, das ist krass, aber eben, es gibt ja nicht viele, die das alles zusammen haben. Darum hast du ja mehrere aufgezählt. Wir wollen vielleicht noch zum Hauptthema oder zum grossen Thema zumindest vom 2024 kommen. Du hast es schon angetönt, oder wir haben schon darüber geredet mit den Olympischen Spielen in Paris, aber eben auch der Velo-WM in Zürich. Und ja, bevor wir da wirklich noch ein bisschen ins Detail gehen, haben wir uns natürlich ein bisschen informiert und gesehen, dass du da an einem geheimnisvollen Projekt dran bist bezüglich Velo-Entwicklung. Du schaffst ja mit dem, also wie sagst du, mit dem Hersteller von eurem Bike von Groupama, mit Villiers oder Villiers, ist eine italienische Marke, zusammen. Und ja, du darfst mithelfen bei der Entwicklung von einem neuen Zeitfahrvelo. Ist das so richtig mal?
Du hast mir also harte Bedrängnis gebracht. Ich kann mir da noch nicht viel drüber verraten. Ja, es ist schon so ein bisschen halb geleakt worden. Aber ich sage es so, wir sind da neue Sachen dran mit Vilia. Ja, und viel mehr darf ich offiziell da eigentlich nicht sagen. Aber ich sage es so, es ist sicher nicht das, oder das Setup. Oder sage ich es so, wir haben noch Marge.
Okay. Aber jetzt mal rein hypothetisch, wenn du einfach irgend deinem Velo könntest, sagen wir, eine Superkraft geben, was wär's?
Ja, nein, da wäre Doping. Also, da wäre beschissen, wenn es irgendwie.
Aber das kann
Und einfach schon
funktionieren.
selber immer so 100 Watt schon auf der Kurbel
Das
hätte.
kann
Das
gut.
wär nicht mehr lustig. Ja, keine Ahnung. Also, jetzt, wenn du einfach ein neues Velo baust, oder sagen wir jetzt ein neues Zeitfahrvelo, dann hoffst oder dann wünsche ich dir halt das absolut schnellste, was es auf dem Markt gibt. Weil grundsätzlich ist es schon so, du hast ja irgendwie einen Ausrüster. Und der Ausrüster muss mehr oder weniger erfahren. Es gibt ja zwar die Regeln, wo eigentlich bei Olympischen Spielen alles Material, das bei den Olympischen Spielen eingesetzt wird, dass das quasi muss erhältlich sein auf dem Markt. Aber es ist ja so, es muss nicht erhältlich sein am Tag vom Olympischen Wettkampf, sondern du musst einfach können kaufen. Und darum gibt es ja so die Velos zum Teil. Ich glaube, ich nehme es jetzt mal auch wieder runter, wird es ähnlich sein mit dem Boot. Irgendwie ist die Velomarke, die bauen irgendwie ein Velo für die Olympischen Spiele und nachher kannst du auf ihrer Homepage bestellen, kostet der Rahmen 60.000 Dollar oder weiß ich was und Wartezeit 18 Monate. Dann ist so, ja, okay, wir haben zwar das Reglement eingehalten, aber. Und darum, wenn du natürlich das Velo hast und weißt, hey, es ist das schnellste auf dem Markt, dann hast du einfach schon einen mentalen Vorteil auch. Weil halt weißt, hey, und das ist ja nicht irgendwie beschissen oder so, sondern ich meine, du kannst dich auf verschiedene Art und Weise optimieren, oder? Ich meine, einerseits ist es über die Leistung, andererseits ist es über die Aerodynamik, oder halt über das Material, wo alles probierst auszureizen, eben mit irgendwie, Velo ist eine Komponente, Tread, die du fährst, Pneu, die du fährst, Luftdruck, Helm, Kombi, Schuhe, es gibt so viele Sachen, und dann halt überall ein bisschen rumschraubst, oder? Ich habe schon x Rennen, also die letzte Olympische Spiele habe ich die Medaille um 0,4 Sekunden, glaube ich, verpasst. Und nachher bist du, ich gebe nicht den Materialschuld. Nicht, weil irgendwie die Straße oder die Tür will ich gar nicht auftun. Es ist einfach so, wie es ist. Aber du, ich sage halt, es ist auch gut, wenn du weißt, ich stehe am Start und ich habe jeden Stein umgedrückt. Und jetzt liegt es an mir. Oder halt auch vorne schon. Du merkst halt ja all die Arbeit, die das ganze Performance-Team, also einerseits vom Marketing mit den Ausrüstern, andererseits fürs Recycling, wo investiert wird, das gibt natürlich positiven Druck und Motivation auch, oder? Also, ja, das wird alles gemacht, schlussendlich für ein Rennen oder jetzt für zwei Rennen das Jahr, oder? Also, ja, das Team, sage ich so, ist vielleicht eher noch, arbeitet noch eigene Projekte im Hinblick Tour de France Zeitfahren. Nachher für Swiss Cycling eben ist Olympische Spiel in Paris und die WM in Zürich selbst nicht mehr gleich wichtig. Und da merkst du halt, aufs 24 hin, da wird so viel gemacht.
Das trifft schon sehr, ja.
Alles.
Wie ist es eigentlich so bezüglich eben an der WM und an den Olympischen Spielen fährst du ja für die Schweiz und an der Tour de France, Giro, Paris-Roubaix fährst für dein Team. Und wie arbeiten die so zusammen? Ist es, schießt es denn die Amis an, wenn du eigentlich unter der Flagge von der Schweiz fährst, aber irgendwie halt ja, eigentlich die ganze Zeit mit ihnen trainiert hast und eigentlich ihre Ressourcen gebraucht hast? Oder wie ist so die Zusammenarbeit?
Nein, jetzt in diesem Fall ist es aber super gut. Also es ist auch überhaupt das Thema. Ich meine, ich fahre im Rennen drei Wettkämpfe, oder normalerweise zwei, das sind es drei Wettkämpfe für das Nationalteam. Also ist die EM, die WM und jetzt das ja noch die Olympische Spiele. Und ich bin halt ein Fahrer, ich gehe die Wettkämpfe zum Medaille holen oder zum Titel holen. Also ich bin zwar ein Obermeister gewesen, eben, ja, Vize-Weltmeister, weiß ich was alles. Und dann ist natürlich, gibt das Team mega viele Ressourcen auch für die Wettkämpfe, oder? Sicher fahre ich nicht mit dem Marketrikot, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Weltmeister werde oder Europameister geworden bin, dann fahre ich das ganze Jahr im Europameistertrikot. Mhm. Und dann haben sie das ganze Jahr ja auch Wert von dieser Publicity, weil jedes Mal, wenn der Europameister startet, dann wird jedes Mal gefilmt und ist halt nochmal viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn du im normalen Teamtrikot fährst. Und von dem her ist es für mich so, als Fahrer wie ich, ist null Thema, die schicken, also wenn ich am gesagt WM gegangen bin, kommt immer mein Coach mit, es kommt mein Mech mit, viele haben noch sogar den Teambus von Groupama FDG und haben so können auch Ressourcen brauchen vom Team, oder? Wenn jetzt aber ein Fahrer ist, der eher ein Helfer ist, oder? Wo so einen Wettkampf geht als Helfer, dass er nachher eigentlich einem Fahrer hilft, wo das ganze Jahr in einem anderen Marketing fährt.
Okay, ja, ich sehe es.
Dann hat es schon Konflikt gegeben, wo es nachher das Team zum Beispiel gesagt hat, nein, du gehst nicht an den. Wir brauchen dich an einem anderen Rennen, wo vielleicht zwei Tage später ist. Weil du gehst ja eh nicht an den, zum selber irgendwie eine Medaille holen oder ein Resultat machen, sondern du gehst als Helfer.
Ja.
Und das hat es schon gegeben, oder? Das gibt es ja. Und das ist dann natürlich, weil jeder Fahrer fährt die Wettkämpfe gern für die Nationalmannschaft, oder? Weil es ist jedes Mal auch, du trittst ins Land, es ist jedes Mal stolz. Also.
Ja, bezüglich Olympiamedaille, eben, du hast es vorhin gesagt, das letzte Mal hast du das Podest um 0,4 Sekunden verpasst. Wer müssen wir denn das mal aus dem Weg schaffen? Wir zwei, wenn wir dir helfen.
Also wir sind dann beide in Paris, also von dem wir
können... Ich wäre ja sowieso dort, ich hoffe, das Velofahren ist ja dann glaube ich nach dem Rudern. Das heisst, ich bin sicher irgendwo am Umlungern. Ja, wer müssen wir aus dem Weg schaffen?
Also auf dem Kurs ist mein kein Favorit wahrscheinlich nicht mehr, ist der Joshua Tarling. Mhm. Der ist kaum 20, der ist letztes Jahr Europameister geworden. Aber der, eben, der ist letztes Jahr schon Europameister geworden, dritter der WM als Neoprofi. Und auf dem Kurs würde ich den fast als Top-Favorit ja,
ins Rennen schicken. Was
macht der Kurs aus? Der Kurs ist halt sehr flach. Nicht wahnsinnig technisch, also es geht um pure Power. Und ja, das sicher er ist ein heißer Kandidat, dann der Remco Evenepoel auch, aber der fährt halt durch das Gesamtklassement, darum könnte das vielleicht halt schon auch noch einen Einfluss haben, oder? Weil Giro, der noch ist und die Zeitfahrer rasiert hat am ersten Tag, dort hat er sich halt voll auf das vorbereitet auch.
Ja.
Und wenn natürlich vorne sagst, ich gehe eine Tour zum Tour gewinnen, wenn sie auch gewünscht, sicher wird er gut sein, aber vielleicht fehlen 2-3%, oder?
Ja.
Und ich glaube, ein Spezialist kann sich halt schon nochmal anders vorbereiten. Also, muss ja nicht sein, aber ja. Aber es wird sicher, ja, es wird Konkurrent ist da.
Ja, hoffentlich. Ja. kannst du dich das mal durchsetzen? Das wünschen wir uns natürlich jetzt schon. Was mich noch wundern nimmt bezüglich so Zeitfahren ist, wenn eben Technik wird immer ähnlicher, wird immer besser, die Physis der Athleten wird auch immer ähnlicher und alle sind auf Top-Niveau. Was ist denn am Schluss wirklich noch so der Faktor, wo du sagst, eben, du hast einen flachen Kurs, wenig technische Aspekte. Was unterscheidet denn den Gewinner vom vierten Rang?
Ja, also jetzt, wenn es rein Power ist, oder, dann ist ja eigentlich so Physik. Was hindert dich davon, dass du eigentlich ja, immer schneller wirst? Das ist eigentlich der Luftwiderstand hauptsächlich, oder? Also wenn es der Kurstopf eben ist, und nachher geht es halt um die Aerodynamik, also dann geht es um den sogenannten CDA. Das ist ein Wert, wo man eigentlich ja, so tut beziffern, wie gross das dein Luftwiderstand ist. Also das ist nicht einfach so, dass du sagst, ich mache einen Scan von vorne und der, der die größere Angriffsfläche hat, der ist weniger aerodynamisch. Weil jede Form ist ein bisschen anders aerodynamisch, oder? Und darum kann es sein, wenn ein anderer Helm zum Beispiel dran ist oder ein anderes Kombi, dass dann das aerodynamischer bist. Und das macht sicher aus. Und nachher ist halt wie so Verhältnis Körpergröße oder Gewicht zu Power, oder? Also das ist jetzt zum Beispiel jetzt ein Vorteil von einem Remco Evenepoel, der ist ja extrem stark, aber ist halt mega klein. Und darum muss der natürlich unterm Strich viel weniger leisten als ein grosser Fahrer wie ich, oder? Aber eben, grundsätzlich sind Velofahrer schon immer noch so, dass wenn du 1,97 bist oder 1,60, es hat für jeden Fahrer einen Platz irgendwo. Also sicher ist es so, dass der, der 1,97 und 85 Kilo ist, der wird nicht Tour de France gewinnen. Aber gleichzeitig wird auch einer, der 1,60 ist und irgendwie 50 Kilo, der wird nicht der Sprintbühne auf der Champs-Élysées am letzten Tag von der Tour de France, oder? Und das ist, finde ich, auch das Coole am Velofahren, dass du nicht einfach sagst, du musst, wie jetzt mit der NBA spielen musst, wenn du über 2,11 Meter bist, habe ich immer gelesen, hast du eine Chance von 1-6, dass du in der NBA spielst, oder? Und das gibt es im Velofahren nicht. So der Typ, der ist absolut gemacht zum Radprofi werden.
Aber wie schätzt denn du deine Chance bei Olympia?
Ja, also Medaille Chance habe ich definitiv, ja. Und nicht nur im Zeitfahren, sondern im Strassenrennen.
Sehr geil. Das wollte ich hören.
Geil. eben, du bist unter anderem nicht nur Medaillenanwärter für die Olympischen Spiele, sondern auch für die WM, die in Zürich stattfindet. Dort aber auch noch Ambassador. Und ja, wie denkst du, wie liegt dir die Strecke? Oder ist die schon, nehme ich an, hügeliger als die in Paris? Und
ja,
was kannst du
sagen? Also, auf die WM freue ich mich einfach wirklich primär. Es ist einfach, egal wie es wird, meine optimale Umstände ist, ich bin top Form, zeige richtig gute Rennen, stehe, ja, wie Weltmeister, oder? Das ist das Traumszenario. Aber egal was ist, ich freue mich auf die WM, oder? Es wird ein einmaliges Erlebnis sein in meiner Karriere. Das letzte Mal war die WM 2009 gewesen, mit dem Risio, da bin ich im Streckenrand gestanden als junger Bursch und habe denen zugeschaut und hey, also das WM ist immer geil, ist immer ein riesen Fest und das wird sein in Zürich, da bin ich überzeugt und ja, also das ist jetzt null so, dass ich mir sage, boah, ich habe mega Druck oder ich will unbedingt und ich muss oder so überhaupt nicht, ich will einfach alles aufsaugen und den Heimvorteil wirklich 100% nutzen, weil die beiden Kürze sind Zeitfahren, aber am Strassenrennen ist sicher so, ich würde sagen, sind nicht absolut perfekt für mich, aber es sind beide Kürze, wo ich bestehen kann. Und es sind beide Kürze, wo ich definitiv Medaillenchancen habe.
Also, bis ehrlich, hast du dem Oliver Senn irgendwie zugesteckt, hey, da die Kurve ein bisschen früher rechts, aber dort durchfahren, das liegt mir besser.
Also, zuerst ist vielleicht am Gang, ob Bern oder Zürich kandidiert für die Schweiz für die WM 2024. Also, das ist schon ein paar Jahre her. Und dann hat mich die Stadt Zürich oder halt so gerade damals Zürich angefangen, ob ich ihnen Streckenvorschläge machen könnte. Und von dem her, ja, also bin ich schon ein bisschen mitschuldig, dass Zeitfall auf der Rennbahn startet in Oerlikon und dann Bellevue ankommt. Also, das war mein Vorschlag damals. Und die haben die Strecke noch geändert. Aber ja, also ein bisschen bin ich auch selber schuld, ja.
Hast du gesagt,
Geil,
fahren wir
geil.
vor dem Triemli vorbei? Und dann haben sie es noch müssen kippen.
Ah, wegen den Spitälern. Doch, das war wirklich das Thema damals. Weil, ich habe vorgeschlagen, dass ich davor oben drüber gehe, wenn sie dort wie so eine Überführung haben. Und jetzt gehen sie einfach eine Überführung weiter hinten über ihnen, um die Achse halt offen zu halten, weil ich bin kurz vorher mit ganz, ganz anderen Nummern, logischerweise, aber mit der Schweizer Meisterschaft in Fischingen, mit diesem Veloclub. Und ich bin dort auch so im OKA gewesen und so. Und dann siehst du halt einfach, es ist, um ein Velorennen zu organisieren, ist mega schwierig, weil viele Sportarten haben ein Stadion oder ihr habt irgendwie einen Rudersee oder einen künstlich angelegten See. Und wir sind halt eigentlich auf Strassen, oder, wo die Allgemeinheit tagtäglich nutzt und eigentlich anders zu tun hat, als irgendwie gesperrt werden für Velorennen, oder? Und dann ist halt ein riesiger Interessenkonflikt und für die grossen Rennen ist das kein Problem, oder? Aber wenn natürlich die WM Zürich 10 Tage nach der Stadt zu ist, ja, dann ist halt das Problem, oder? Weil es halt so viele Kategorien gibt und alles, aber ich hoffe da auf, oder nein, schlussendlich muss jeder, der halt an der Strecke ist, sagen, du, wenn du so nicht damit kannst anfangen, dann nimmst du dann halt deine Woche Ferien und dann merkst du von dem nichts, oder?
Also,
Und sonst gehst du raus und gehst Rennen schauen.
meine Hoffnung als jemand, der in der Stadt Zürich arbeitet und ab und zu Velo fährt, wäre, dass ihr ja, ein bisschen einen Gedankenumschwung bringt und die Stadt ein bisschen velofreundlicher macht, weil da mit sich ist das gefährlich, um dort Velo fahren.
Ja,
Ja,
hoffentlich.
das ist schon, wie soll ich sagen, also ich sehe es eigentlich so, weißt du, ich sehe es einfach eher, in der Schweiz ist wirklich meistens nicht so das Problem. Viele Leute merken es gar nicht eigentlich, dass es zum Teil gefährlich ist, weil sie halt im Auto einfach die stärkere Partei sind. Weil wenn, zum Teil ist also Autofahrer, wenn die irgendwie zeigen, hey, du blöder Velofahrer, du musst jetzt da mehr auf die Seite, und dann fahren sie extra näher an dir vorbei. Und dann habe ich schon gesagt, hey, look, auch wenn jetzt ich mal im Unrecht bin, also ich sage überhaupt nicht, dass ich perfekt bin und der absolute Musterschüler auf der Straße, aber ich sage, look, wenn du mich duschierst mit dem Rückspiegel oder auch immer, bin ich unter Umständen verletzt oder im schlimmsten Fall, ja, noch schlimmer. Und ich sage, dein Auto hat ein bisschen einen Kratzer oder einen Blechschaden. Und es ist auch nicht so, wenn einer auf der Straße nicht so fährt, wie du gern hast, dass du dann gehst abschiessen mit dem Auto. Und das finde ich einfach krass, oder? Also, dass nicht, dass ein Autofahrer dich zum Teil aufregst, aber ein Velofahrer oder so, das verstehe ich ja auch. Aber du gehst ja nicht, also, ich finde einfach, sie vergessen damit, dass du ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer bist. Weißt du, wenn ein Traktor vor dir fährt mit 20 km/h, dann ist es so. Und dann sagst du vielleicht schon, oh, muss jetzt der genau jetzt mit dem Güllefass vor mir fahren? Aber du
Wahrscheinlich
schluckst
nicht,
ihn.
ja.
Kannst du es
Ja, genau, du
überholen?
fährst ihn nicht hinein,
Ja.
ja. Aber wenn der Velofahrer halt dort ist, wo du, und du willst ihn noch unbedingt überholen von dieser Verkehrsinsel, wo es keinen Platz hat eigentlich. Und das Umdenken, das hätte ich zum Teil gern,
Wie
oder?
nimmst du das so wahr mit
Aber.
Schweiz-Ausland? Ich meine, ich bin noch nicht so viel auf dem Velo gewesen, aber ich habe das Gefühl, so jetzt in Spanien oder so wirst du weniger angehupt als in der Schweiz.
Also Spanien ist ganz, ganz gut. Also das ist wirklich das Beste. Weil die haben das Gesetz, du musst die Velofahrer mit 1,5 Meter Abstand überholen. Und die spanische Polizei hat das wirklich knallhart durchgezogen, wo das Gesetz neu gekommen ist, und die haben Buße am Laufmeter verteilt. Und die spanischen Autofahrer, die nehmen sich das mega zu Herzen. Zum Teil, wenn sie eine unübersichtliche Straße fahren, die 5 Minuten hinter dir her. Und du hast fast schon
Ja,
gleich
kann ich
das
aber nicht
Gefühl, du hast den
beruhigen.
Parkplatz, muss ich neben draussen fahren, oder? Und dort ist aber auch so, dann merke ich halt, weil die uns so respektieren, finde ich nachher auch, kann ich nicht, wenn es irgendwie ein Rotlicht hat, obwohl du mit dem Velo eigentlich durchkommst, noch nicht drüber reinfahren. Und dann sage ich auch den Jungs, hey, look, du musst Respekt haben, wenn du respektiert werden, oder? Und in der Schweiz ist halt zum Teil eben so, ist halt einfach da, wo ich das Gefühl habe, die Leute sehen dich als Hindernis, oder? Also das haben mir auch schon Leute gesagt, irgendwie, wenn wir eben über Velofahrer in der Stadt und so diskutiert haben. Und dann haben sie mir gesagt, ja, aber die Velofahrer und so, wo da am Rotlicht vorne durchdrücken, dann sage ich eigentlich, look, wenn alle Autofahrer, die nicht irgendwie arbeiten mit dem Lieferwagen oder die nicht das Auto unbedingt brauchen, würden auf dem Velo hocken, dann könnten wir zu fünft am Rotlicht nebeneinander stehen und hätten alle Platz. Mhm. Und gerade jetzt in der Stadt ist dort halt meine Argumentation schon so ein bisschen so, in der Schweiz sind die Wege relativ kurz, du kannst vieles mit dem Velo machen. Und dort sage ich halt einfach, ja, ich jetzt zum Beispiel nehme konsequent immer das Velo, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Auch posten, wenn ich den grossen Kauf mache, ja, dann nehme ich halt einen Rucksack und ich habe so das Körbchen hinten drauf.
Das ist eine lustige Vorstellung. Stefan Küng mit dem puren Velo.
Ja, ich habe so ein Herren-Velo, so ein Stahl-Velo, aber es rollt gut. Oder mit einem kleinen, mit einem Kinderanhänger. Dann habe ich am schon ein E-Bike, muss ich schon sagen. Ja, nachher wird ja ins Gleis gelacht, aber das ist mir egal. Ja, aber wirklich in der Schweiz muss ich sagen, wir haben ja so viele Strassen. Du hast so viele Möglichkeiten zum Ausweichen. Und ich sage mir einfach, wenn ich kann ausweichen, weiche ich aus auf Nebenstrasse, auf die Strasse, wo es wenig Verkehr hat. Und sonst haben wir zum Glück schon relativ viele Velowege. Aber die 1,5-Meter-Regelung, die hätte ich ja gerne in der Schweiz. Ja. Aber die ist leider nicht durchgekommen. Sie haben es probiert mit der Vorstoß im Nationalrat. Und nachher war irgendwie die Antwort gewesen, Verkehrsinfrastruktur in der Schweiz ist nicht ausgelegt, dass die Regeln durchgesetzt werden kann. Und dann muss ich sagen, das ist Bullshit, sorry. Weil eben, wir wollen es einfach nicht. Weil man den Velofahrer noch nicht als ebenbürtigen Verkehrsteilnehmer sieht. Ja.
Oder natürlich so Veloweg wie in Dänemark und in Holland. Aber ja, ich glaube, da machen wir es ganz neu fast auf. Und eben wegen der Infrastruktur in Zürich, machst du dir eigentlich Sorgen wegen der Tramgleis?
Nein, die werden zugeklebt. Mit so, ja, die werden irgendwie gefüllt, keine Ahnung, mit Holz oder mit Schaumgummi. Und nachher kommt wie so Plastikfolie oder so drüber. Und solange sie nicht in der Fahrtrichtung sind, ist das kein Problem. Mhm.
Ja, perfekt.
Okay. Ja, vielleicht ganz kurz, um noch das letzte Thema kurz anschneiden. Wir wollen da nicht mehr gross ausholen. Du hast gesagt, du hast sehr viel Erfolg schon gehabt mit jensten Medaillen. Du hast aber auch schon jensten Rückschläge erlebt, wie du vorher erzählt hast, vor Rio, wo du dann gestürzt bist und sogar hast müssen auf die Olympiateilnahme verzichten. Ja, du hast wirklich immer mal wieder müssen aufstehen. Mich nimmt es Wunder, weil ich bin im Moment auch sehr intensiv mit Sportpsychologie am Arbeiten, um einfach noch besser zu werden. Und mich nimmt es Wunder, ja, was sind so in diesen Situationen, wo es dir wirklich nicht so gut geht, deine Leitsätze oder an was orientierst du dich? Wie schaffst du das, immer wieder können, schnell vorzuschauen und aufstehen und wieder Vollgas geben?
Also das Wichtigste ist für mich immer, die Situation nüchtern und ehrlich analysieren. Also halt sagen, hey, look, ich dies, wo die dies. Also sagen wir jetzt wie der Sturz letztes Jahr an der EM, wo meine Saison beendet hat. Im ersten Moment ist es sehr schwierig, du musst es irgendwie sinken lassen, du musst akzeptieren, dass du jetzt verletzt bist, du hast es ganz anders vorgestellt. Aber ziemlich schnell komme ich nämlich, würde ich in die Phase kommen, wo ich sage, hey, look, es ist jetzt einfach so, was ist. Und jetzt, wie geht es weiter, oder? Also, was habe ich für Möglichkeiten? Wenn es irgendwie, wenn es Rennen, eben, sagen wir, wirst Vierter der Olympischen Spiele, dann ist ja nicht der Weltuntergang im Sinn von eben Karriereende oder verletzt oder was auch immer, dass jetzt irgendwie schon musst du Reha planen oder so, sondern dann musst du einfach sagen, hey, look, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich bin Vierter geworden und egal wie viel Mal ich das Rennen im Kopf nochmal durchgehe oder Strecke nochmal abfahre, das Resultat hat mich nicht mehr geändert. Ich bin Vierter Punkt. Und dann suche ich mir eigentlich relativ schnell halt wie so ein Revanche-Ziel oder so, wo ich sage, hey, ich schaue führen, was ist das Nächste, was kommt oder so. Eben, im Radsport ist das Gute, der Radsport existiert nicht nur jetzt für Olympische Spiele, oder jetzt wie gerade in Tokio, aber das ist schon sehr geholfen. Dass ich halt dort wirklich können sagen, hey, ich bereite mich jetzt voll hart auf die WM vor, oder? Und will an der WM top sein. Ja. Und so dich wie können revanchieren. Du weißt ja, im grossen Publikum, oder? Ich bin mega viel nachher auf die Olympischen Spiele angesprochen worden, kannst du das nicht. Aber wie als Athlet selber kannst du dir wieder so wie deine eigene Sicherheit zurückholen, oder? Oder halt so, dass du brauchst wie etwas, was dich wieder antreibt, oder? Und ich denke, es jetzt Wie so bei dir, oder? Grosse Ziel, Olympische Spiele, sind deine ersten, die dabei wirst
Jawohl.
sein, oder? Ist halt wie so etwas, es ist so mega gross, was du noch nie gehabt hast. Und dann sage ich, ist mega wichtig, dass man sich aufs Wesentliche beruft, oder auf das selber. Hey, du weißt, wenn du am Start stehst, oder bis von jetzt bis dann am Start stehst, ich werde perfekt trainiert haben. Ich werde alles gemacht haben, eben, sei es Ernährung, sei es Wettkampfvorbereitung, sei es all das. Ich habe alles gemacht. Und wenn dann etwas dazwischen kommt, dann ist es halt ein Fakt. Und nachher musst du mit dem Fakt umgehen und sagen, entweder relativieren oder halt, ja, wie auch immer, aber du musst damit umgehen. Und so kannst du dich halt wieder auf deine Stärken berufen und auf all das, was du schon gemacht hast. Und das habe ich das Gefühl, desto mehr, dass du investierst und desto mehr, wie Sparten, die du abdeckst, desto mehr Sicherheit gibt es dir am Tag X. Und dann gibt es keinen Grund, wieso das Olympische Spiel nicht sollte klappen, wenn es an der WM, an der Weltcup und im Training auch schon geklappt hat, oder? Und du hast immer die Stimme, die sagt, hey, aber oh, heute geht es genau nicht und so. Und nachher, ja, musst halt einfach irgendwie, also ich berufe mich dann immer, hey, auf das, was ich kann. Und das, was ich kann, ist ziemlich viel. Und der kleine Faktor vom Zufall, der bleibt und den kannst du nicht ausradieren.
Also ich sehe schon, wie irgendjemand das gerade klippt, Musik drunter legt und dann
Motivation,
Reel
durchbrechen.
Nein, aber ich finde es mega beeindruckend, was du sagst, weil ich glaube, das
Ja,
ist
voll.
etwas, wo der Großteil der Leute nicht kann einfach abhaken und sagen, okay, this is what it is, ich mache weiter. Und ich nehme an, es ist wahrscheinlich auch nicht immer gleich einfach. Also gerade wenn man den Sturz letztes Jahr nimmt, wo du dann mit einer Hirnerschütterung, Jochbeinbruch, Verletzung an der Hand und so weiter in dem Spitalbett hineingeguckt bist, ist wahrscheinlich nicht instant in diesem.
Nein. Nein, es ist ja so, du musst wie eine Zeit lassen. Eben, zum Teil ist es wirklich so, es geht ein paar Stunden und dann hast du irgendwie abgehakt. Zum Teil geht es ein paar Tage, zum Teil geht es ein paar Wochen. Es ist mega unterschiedlich, oder? Also jetzt, der Sturz ist sicher scheiße, aber ja, wie soll ich sagen, irgendwann haben den doch akzeptieren, weil es wie nicht so mein Fehler war, oder? Also dort ist eigentlich mehr so ein Kommunikationsproblem gewesen zwischen dem, der bei mir am Funk war und mir. Ich habe eigentlich wie, oder er hat das Gefühl, er sagt mir etwas und ich interpretiere es so und so und ich habe es anders interpretiert. Oder? Und dann musst du irgendwie so sehen, so, hey, da ist der Fehler gewesen, und Punkt. Und wie machen wir, dass das nie mehr passiert, oder? Aber sagen wir im 2016, wo ich gestürzt bin und dort habe ich wie das Vertrauen verloren. Weil ich habe immer so das Urvertrauen in meine Fähigkeiten. Hey, ich bin technisch ein guter Fahrer, ich mache Unterschied, wenn es kurvig wird und wenn es ein bisschen heikel wird, das liegt mir. Und so bin ich immer in die Rennen und ich habe nie überlegt, oh, ich könnte stürzen, ich könnte mich verletzen. Und dann ist das Urvertrauen wie geschwunden. Und dann habe ich angefangen, an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Und nachher fährst du durch die Gegend und siehst eine Kurve und sagst, da könnte ich stürzen. Du siehst einen tollen Deckel und sagst, oh, auf dem kann ich ausrutschen. Und dann siehst du nur noch all das, was könnte passieren. Und dort habe ich auch müssen sportpsychologische Hilfe holen irgendwann. Und nachher habe ich dann das wir können überwinden, indem ich nachher eigentlich an meine technischen, physischen Fähigkeiten geschaffen habe, oder? Weil Sportpsychologe hat mir irgendwann gesagt, du hast alle Werkzeuge, du musst nur wieder können anwenden. Und wie kannst du das wieder anwenden, indem dass du wieder gehst, ja, wie Konfrontationstherapie, oder du tastest dich dann langsam wieder da her und findest wieder Vertrauen, und irgendwann kommt das wieder zurück, das, was du eigentlich gehabt hast. Und nachher hast aber du wie noch ein gewisses, du hast wie noch so ein bisschen Exit-Strategien und so, und merkst das eigentlich vorher, hast du zwar können, wenn du es intuitiv richtig gemacht hast, aber nachher hast du es eigentlich wie nochmal neu erlernt, und jetzt hast du die Intuition plus halt Fähigkeiten, die nochmal fundierter sind, und so bist du eigentlich unterm Strich dann besser geworden.
Krass.
Also, er, der neben mir hockt, schmunzelt schon seit 30 Sekunden, Minuten, eineinhalb Minuten, ich weiß nicht, wie lange es war, wo du jetzt erzählt hast. Wir sind, glaube ich, beide voll im Bann gewesen.
Ja, nein, also eben, ich bin wirklich mega mit ähnlichen Sachen gerade beschäftigt und ich finde es geil, dass du das gerade das Gleiche erzählst. Und eben, es ist sicher ein Teil bei dir von Erfahrung, aber eben, du hast auch müssen mit, oder müssen, du hast mit sportpsychologischen Mitteln geschafft. Ja, finde ich ein extrem spannendes Thema, wo wir noch sehr, sehr lang darüber reden könnten. Ja, also wir haben noch, oder ich hätte noch ein paar persönliche Fragen. Ich weiss nicht, du hast sicher vielleicht mitbekommen, dass das Leichtgewichtruder ist ja nach Paris ist ja nicht mehr olympisch. Das heisst, es wird nur noch Schwergewicht geben, also nur noch eine einzige Kategorie. Und meine wird gestrichen. Jetzt überlege ich mir so verschiedene Optionen, was ich könnte weitermachen könnte. Und eine wäre natürlich, Velo fahren. Wie siehst du die Chance einerseits von den Qualitäten von einem Ruderer als Quereinsteiger sich in einem Velo-Radsport nach oben zu tasten?
Ist sicher besser im 2024 oder 2025 als im 2015, weil heutzutage ist halt so, Watt, Power ist sehr wichtig. Und wenn du als Ruderer eben Leichtgewicht bist, du nicht ein, also bist schon ein Apparat, aber bist jetzt nicht irgendwie 90 Kilo oder so. Und wenn ich eben gehört habe, im Alingi-Projekt, dass du da doch recht kannst spulen, gibt es sicher Möglichkeiten, ja. Also schlussendlich geht es dann über Leistungstest, dann geht es jetzt eher so den anderen Weg, oder? Es geht den Weg, den klassisch, sage ich mal, du fängst an als Junge, fährst Junior-Rennen-Amateur und wirst du die guten Rennresultate, wirst nachher scoutet und bekommst einen Vertrag über. Oder dann gibt es halt den anderen Weg, sage ich jetzt mal den Laborweg, wo nachher halt über Leistungstest, über gute physische Fähigkeiten, eigentlich ein Team noch nicht gesehen, der hat rein vom Motor her mega viel. Was ihm noch fehlt, ist, können Rennen fahren, technisch, taktisch. Aber das kann man alles erlernen. Und es gibt den Anton Palzer, den Skibergsteiger, also, Skitourenprofi oder so. Ja. Der ist, sein erstes Rennen war bei einem Tour de Suisse gewesen.
Ja.
Ein World Tour Rennen, oder? Also, bam, gerade voll rein. Also, der ist wirklich voll rein. Von dem her, es gibt heutzutage sicher Möglichkeiten offen. Wie alt bist
du? 26. Schon, eben, ich sage, es ist schon gibt's nicht mehr allzu jung in meiner Sportkarriere.
Es geht. Prima Soglic ist 2015. Hm. Ist der, glaube ich, bei Jumbo Wiesmann unter Vertrag gekommen. Ja. Und der ist, ja, ich glaube, beendlich alles.
Ja, eben, also, der Jason Osborne gibt es noch. Rainer Keplinger, der jetzt auch neu bei.
Ah, der ist auch gut dran.
Ja, gegen ihn bin ich sogar. Ihn habe ich noch dürfen schlagen. Im Ruder habe ich ihn geschlagen, im Velofahren. Ja. Nein, aber eben, du siehst, es, das ist so ein bisschen, ich tue zum Teil ein bisschen liebäugeln mit dem, aber eben, es ist einfach so ein bisschen ein Gedanke. Was denkst du noch als letzte Frage, die mich wirklich wundern nimmt? So die grössten Hürden. Ich habe mal gehört, so ein bisschen Teamfindung, so ein bisschen in die Bubble von dem Radsport reinzukommen, weil das halt auch eher geschlossen ist. Was würdest du sagen, die grösste Hürde?
Also jetzt für so einen Quereinsteiger,
ja,
oder
genau.
Ja, du musst halt hier rein schaffen, oder? Also wenn du mal drin bist, sag mal, wie eben, du hast gesagt, Jason Osborne, der hat glaub, schon noch echt Mühe, wenn ich höre. Also halt jetzt, ja, der hat jetzt den Durchbruch für mich noch nicht geschafft, aber der Rainer Keplinger, der ist richtig stark, wenn ich jetzt sehe, ja, auf dem Papier.
Genau.
Weil der ist jetzt erst über das österreichische Conti-Team hineingekommen. Aber keine Ahnung, ich habe heute das Gefühl, die Barrieren sind wirklich kalt, oder? Also, wenn jetzt du mir sagst, hey, über 20 Minuten, keine Ahnung, wie schwer bist du? 70 Kilo?
Ja, 72. Wenn jetzt eben normal, also sagen wir zwischen 75 und 80 Kilo.
Und das fährst du über 20 Minuten?
Ja, ich kann sagen, mit ein bisschen Training würde ich es auf 430 bis 440
Watt.
Watt.
Okay.
Ja, ist eben.
Ja, aber eben nachher oben würdest du noch ein Gewicht verlieren. Dein Velogewicht wäre dann vielleicht 74 oder so. Dann bist du gut dabei, oder? Also dann hast du wie schon mal eine Grundbasis. Und wenn du das eine Seite austest und sagst, ja, da ist Power rum. Er kann ein bisschen Velo fahren. Sind heute, wie soll ich sagen, heute halten sich alle Teams die Augen und die Ohren offen für so Leute, oder? Und sicher musst du irgendwie drin reinkommen, aber am besten geht es über persönliche Kontakte, oder? Ich meine, der Anton Palzer, der hat den Lukas Böstelberger gekannt. Und dann hat der Palzer gewusst, im Radsport mega professionell gearbeitet und ist über den Böstelberger zum Coach gekommen und der Coach hat gesehen, hey, der fährt krass wie wer, den müssen wir testen, dann haben sie getestet und haben sie ihn reingenommen, oder? Und wenn jetzt du sagst, hey, ich will voll das Projekt Velofahren, würde ich empfehlen, ja, dann hängst du das Ruder, dann hängst du das Ruder an den Nagel und gibst Vollgas auf dem Velo.
Ich kann das
und nach einem End. Ja, also ja. Ein Leistungstest kann ich dir locker organisieren. Ja, ja. Und dann musst du halt einfach dann musst du schauen, dass die Wattzahlen explodieren. Oder?
Ja, ja, ist klar.
Aber ich meine, du bist von der Innerschweiz. Tudor hat ihren Servicekurs in Sursee. Die haben sogar so ein Talent-Scout-Programm. Bei Alpenziehen kommst du ihnen über Zwift-WM. Es gibt heutzutage schon Wege, um ein bisschen auf unorthodoxe Art und Weise reinzukommen. Aber schlussendlich ist es halt. Auf diesen Weg ist es halt einfach ganz krass, da zählen halt nur mit Daten.
Ja. Yeah.
Aber geil.
Dann musst du halt die beste Laborratte sein von allen.
Ja, nein, also es ist cool, was du sagst. Ich bin sicher nicht in dem Bereich der Romantiker, weil ich eigentlich ziemlich genau weiss, dass es ein Herzbusiness ist, wo einem nichts geschenkt wird. Aber ja, ich finde mega spannend, was du gerade erzählt hast. Und ich nehme es mir zu Herzen, mal schauen, was da noch kommt, ja.
Vielleicht fahren wir ja in Zukunft sogar zusammen noch ein Rennen oder gegeneinander.
Gut, ja, who knows? Also, aber wirklich, es ist so, also die Tür ist heutzutage offen. Ich meine, hey, Primo Soglic, einer der besten Velofahrer von der Gegenwart, Quereinsteiger, ja, es ist einfach. Es ist nicht mehr so wie früher ein klassischer Weg, du musst Fahrer 10, 15 Jahre auf dem Velo gekommen sein, das ist nicht mehr so. Und jedes Team sucht auf alle Art und Weise irgendwie Wege, oder?
Yes, ey, hure geil. Danke für deine Motivationsrede da. Wieder aufstehen und wirklich Einstieg in Radsport. Eine letzte Frage wirklich und dann hören wir auf. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Bist du immer noch Vollgas am Durchschicken?
5 Jahre, was wäre das? 20, 29. Ja, dann wäre ich eigentlich Sportpensionär, wenn es nach meinem ursprünglichen Plan geht. Ich habe eigentlich gesagt, bis 35 fahre ich Velo und nachher hänge ich den Bock am Nagel. Meine Frau sagt, machst du eh nicht, fahrst eh länger. Aber vielleicht, ey, es ist 50-50, hätte ich gesagt, oder? Ja, doch, 50-50.
Okay.
Du, eben, du musst also, wenn ich nicht mehr professionell fahre, dann bin ich dann vielleicht dein Schleifer.
Genau, ja.
Sehr geil, ich mach.
Mit dem E-Bike nebenzu.
Ich mach dann den, der die Flasche auffüllt.
Das ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Hey, ja, mit dem Abschlusswort wären wir am Ende vom heutigen Podcast. Ich würde sagen, es ist
genial gewesen.
Genial gewesen. Danke vielmals, Stefan. Hast du dir Zeit genommen? Es ist wirklich eine sehr coole Folge geworden.
Ja, ich weiß nicht. Wir hätten auch noch locker können.
Locker. Also ich hätte noch 1000 Fragen.
Stunde, zwei reden. Von dem her, Stefan, ich glaube, du musst einfach irgendwann nochmal kommen. Am besten nach dem Olympia- und WM-Titel, aber das überlassen wir dir.
Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, wo du unbedingt noch loswerden willst? Und sonst könntest du noch sagen, wo man dich finden kann oder wo man dich unterstützen
kann? Unterstützen können wir Strecke an in Zürich, rund um Zürich.
Ja, ja. Safe.
Ding findet ihr auf, ich glaube, zürich2024.ch oder so. Und sonst voll rein. 24 ist ein krasses Jahr. Da gibt es nur eins, all in.
Geil.
Sehr geil.
Ja, damit, mit diesen schönen Worten vom Stefan, sind wir am Ende vom heutigen Podcast. Merci vielmals, wenn du immer noch dabei bist. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast wie auch auf Spotify. Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport und die besten Gäste bei uns zu bringen.
Genau, und wenn du schon dran bist, dann folge uns doch auch noch gerade auf Instagram, dann findest du uns unter Vollinen-Podcast. Und wenn der Podcast dir gefallen hat, dann teilen doch mit euch euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und wir hören uns nächste Woche. Danke vielmals, Stefan.
Merci.
Ciao zusammen.
Voll rein, der Sportpodcast mit mir, André.
Und mit mir, dem Oskar.
Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.